eine Sache, die mich immer beschäftigt, ist immer die Frage, ob das, was ich tue, das ist, wo ich tatsächlich mit dem, was mir gegeben ist, meinen Talenten die meiste Wirkung entfalten kann. Das frage ich mich eigentlich dauernd, das frustriert mich sehr, weil ich dann immer wieder denke so, ist das jetzt das Richtige, könnte ich auch was anderes machen, gibt es nicht größere Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss und so weiter. Arbeit generell war für mich immer was Schönes, also ich habe schon super früh, ich glaube mit 15 oder so angefangen, so mein erstes Praktikum zu machen und habe da in einer Werbeagentur so 2 Wochen im Sommer gearbeitet, aber relativ schnell erkannt, das ist vielleicht auch das Positive dann an kreativer Arbeit, ach so, deine Ideen, die haben ja Wert. Und allein diesen Moment zu haben, so, okay, krass, Kreativität ist nicht nur irgendwie eine dumme Idee, sondern da kann was draus entstehen und andere können das wertschätzen. Du kannst quasi Wert kreieren durch deinen Kopf. Das habe ich sehr früh erlebt und dann auch nie wieder aufgehört.
Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast Episode 104. Dies ist mal wieder eine Doppelfolge, also bleibt dran für die zweite Folge. Ich bin Jörn Hendrik und ich bin dann Gastgeber auf den Heldenreisen spannender Helden, Heldinnen. Und dieses Mal ist Carsten zu Gast. Carsten und ich unterhalten uns über Unternehmerreisen, über den Sinn der beruflichen Reise als Unternehmer, den Ansätzen von Unternehmenskultur und Führung. Denn Carsten ist ausgemachter Experte im Bereich New Work und hat gerade aktuell das Pilotprojekt der 4-Tage-Woche mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung und der 4-Day-Week Global NGO durchgeführt und ist, glaube ich, mit ganz, ganz spannenden Ergebnissen daraus gegangen. Die Studie ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Sei nur so viel gesagt, 45 Unternehmen haben aus unterschiedlichen Branchen teilgenommen und 30 davon führen das Modell der 4-Tage-Woche weiter. Das ist doch schon mal ein tolles Ergebnis, was Spaß macht auf mehr. Und ich freue mich auf das kommende Gespräch und freue mich natürlich auch über dein Feedback und deine Erkenntnisse. Also geh gerne mal auf newworkhero.es und schau dir das brandneue Design unserer Webseite an. Wir haben gerade gelauncht und hinterlass doch einfach mal eine Nachricht im Kontaktformular. Natürlich abonnierst du auch diesen Podcast und empfiehlst ihn weiter an liebe Menschen, wo du sagst, wow, das hat mich inspiriert, das könnte dich auch inspirieren. Das freut mich immer sehr. Und jetzt viel Spaß bei unserer Unterhaltung. Ich werde es wissen, wie ich es mache. Carsten, hast dich gerade nochmal zurechtgesetzt hier auf dem Sofa. Es ist neu, der New Work Heroes Podcast mit neuem Sofa. Du bist das erste Mal hier.
Ja, aber ich fühle mich wohl hier in meiner Ecke.
Ja, sieht gut aus, ja. Ist gut. Ja. Vielen Dank, es ist dein freier Tag. Du arbeitest ja nicht mehr 5 Tage die Woche, sondern nur 4.
So ist es.
Aber ist das Arbeit?
Nein. Das habe ich mich gefragt, als ich hierher gekommen bin, ob ich das jetzt eigentlich als Arbeit bezeichne oder nicht. Und ich glaube, es kommt wahrscheinlich so ein bisschen aufs Mindset an. Wahrscheinlich ist der Podcast ein ganz anderer, weil es am Freitag ist und nicht an einem Montag oder so. Von daher wahrscheinlich wird, also die Hörerinnen und Hörer können das ja mal sagen.
Ob es sich wie Arbeit anfühlt. Ich finde, Podcasten ist eine Freude. Es ist eine Freude, weil dieses Menschentreffen, wir hätten uns jetzt auch zum Mittagessen verabreden können und uns dann erzählen, was für krasse Unternehmertypen wir sind. So, aber so müssen wir uns noch ein paar Gedanken machen, ob das jemand interessiert, was wir sagen. Und irgendwie hat es da nochmal eine ganz andere Energie. Das finde ich toll. Schön, dass du da bist. Ich habe dich ein bisschen vorgestellt und wir treten mutigerweise die Heldinnenreise an. Aber vielleicht erzählst du einfach gerade, wie es dir so geht und vielleicht, du bist mit so einer Energie hergekommen, hast gesagt, es ist gerade so viel los. Ich war im Fernsehstudio. Was ist passiert?
Also heute geht es mir super gut und hatte einen sehr ruhigen Tag bis jetzt. Habe meine Kinder in die Kita gefahren und dann tatsächlich nichts gemacht bis zu diesem Termin. Also von daher super. Aber genau, die letzten 2 Wochen waren wild, weil es Anfang Februar ist und sich irgendwie gerade alles so um den Start von diesem 4-Tage-Woche-Pilotprojekt dreht, was wir initiiert haben. Und die Journalisten sich das anscheinend ganz gut aufgeschrieben haben, dass das ein Moment ist, wo sie darüber berichten wollen. Und deswegen haben wir letzte Woche bei uns im Büro die Tagesschau zu Besuch gehabt, dann ProSieben zu Besuch gehabt. Wow. Am Montag waren wir bei Bloomberg um einer gottlosen Uhrzeit von 7.30 Uhr. Und gestern, das war eigentlich dann so mein letztes Highlight, und ich hoffe, damit kann ich es dann jetzt so ein bisschen abschließen vielleicht auch, war ich beim ORF in der Sendung Guten Morgen Österreich und habe über einen Skype-Call tatsächlich, über Skype, nicht über Teams, sondern über einen Skype-Call um 6.40 Uhr, 7.40 Uhr und 8.40 Uhr jeweils 5 Minuten
was?
3 Fragen beantwortet, oh, wow. Live jedes Mal. Das war spannend.
Ach, ja. Dann wirst du sogar dazugeschaltet mit Skype.
Genau, mit Skype tatsächlich. Ich hab in der E-Mail geschrieben.
Das gibt es noch.
Gibt es das noch? Ja. Weil ich habe es im App Store nicht gefunden. Und dann hat die Ansprechperson geschrieben, das gibt es noch. Und Sie müssen sich das runterladen, damit wir das mit Ihnen machen können.
Ja, ich glaube, Teams hat es gekauft oder Microsoft hat es gekauft. Ja. Und, aber es gibt immer noch genügend, die es machen. Ja, das gute alte Skype. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und jetzt der New Work Heroes Podcast. Ich bitte dich, das ist die perfekte Abrundung.
Ein Highlight
folgt. Das ist die perfekte. Jetzt bist du natürlich als Superstar hier schon. Niemand kriegt so viel Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden dieses Podcasts, weil es natürlich um nichts anderes geht, als um deine persönliche Verletzlichkeit in der Heldinnenreise und für dich die Heldenreise. Aber das fand ich jetzt mal ganz spannend zu hören. Also, du darfst durchatmen und noch ein Stück Wasser trinken und dich hier auf dieser Couch hinsetzen. Genau. Lass uns direkt reinstarten. Wenn du jetzt gerade aktuell so überlegst, was sind so Zweifel, die dich überkommen?
Ja, Zweifel sind eine gute Frage. Also ich glaube, eine Sache, die mich immer beschäftigt, ist jetzt egal, ob es 23 ist oder 24 oder früher, ist immer die Frage, ob das, was ich tue, das ist, wo ich tatsächlich mit dem, was mir gegeben ist, meinen Talenten die meiste Wirkung entfalten kann. Das frage ich mich eigentlich dauernd, das frustriert mich sehr, weil ich dann immer wieder denke so, ist das jetzt das Richtige, könnte ich auch was anderes machen, gibt es nicht größere Probleme, mit denen man sich beschäftigen müsste und so weiter. Und das sind Zweifel, die mich immer beschäftigen, also unabhängig von Jahreszahlen ist das irgendwie so Teil meines Lebens.
Großartig. Mhm. Ich meine, was für eine schöne Voraussetzung auch als Unternehmer. Kannst du das benennen, welche Herausforderungen das sind aktuell?
Ja, ich meine, ich merke einfach so, ich glaube, wir leben in einer Welt, die halt einfach ja gerade viele Herausforderungen trägt. Ne? Also ich glaube, klar, alles, was mit Klima und Nachhaltigkeit zu tun hat, alles, was mit der politischen Lage zu tun hat, bin generell ein Mensch, der sich sehr für Politik interessiert. Und jetzt als Unternehmer hast du sicherlich jetzt Themen, wo man sagen kann, okay, die haben irgendwie auch Einfluss auf viele Menschen. Wenn man Projekte macht mit großen Firmen, sind da auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man im besten Fall irgendwie unterstützen kann, ein besseres Arbeitsleben zu haben. Aber ist das wirklich die Zeit, die man investiert, wert? Oder gibt es andere Plätze, wo die noch besser investiert werden? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen eine schwierige Frage, weil man kann sich ja jetzt auch nicht alles aussuchen. Von daher schwanke ich immer so zwischen der Perspektive, ist das eine enorm egoistische Frage oder ist es eine enorm altruistische Frage? Und da bin ich mir nie so ganz sicher und so bewegt mich das quasi einfach immer weiter. Ja.
Schön. Finde ich tatsächlich sehr schön, weil also wir sind ja Kollegen, befreundeter Wettbewerb, whatever. Und ich muss ja auch sagen, also kann ich sehr mit resonieren. Für mich ist es so diese Lebensaufgabe, sage ich immer, die Welt der Arbeit für die Menschen ein Stück besser zu machen. Und ich finde, das ist so groß, das ist ein schöner, sage ich mal, Big Harry Goal, dass man sich so setzen kann. Aber finde ich schön, dass du das so benennst und auch da jetzt noch so shiftest. Wie war das denn früher? Also so in der Startpunkt auch von vielleicht Entrepreneur oder von deiner Unternehmerkarriere, hast du da, was kam dir da in den Weg an Zweifeln und Herausforderungen?
Also ich glaube, dieses Thema generell beschäftigt mich schon immer viel und ich glaube, als wir so begonnen haben, waren wir, ich habe ja gegründet mit Kommilitonen zusammen, eine Kommilitonin ist dann meine Frau geworden, jetzt sind wir noch zu dritt im Unternehmen als Gesellschafter und wir waren Studenten, als wir unseren Abschluss gemacht haben und uns damit beschäftigt haben, ja, machen wir jetzt da so ein Unternehmen draus, weil das kann man jetzt irgendwie ganz gut gerade machen und man kann mal schauen, was passiert. Da waren die Zweifel, glaube ich, eher so, wird man ernst genommen als irgendwie Mitte 20-Jähriger mit solchen Themen. Ich weiß noch, dass ich meinem Vater das erklärt habe, so ja, wir würden jetzt nach der Uni einfach das jetzt mal so ausprobieren mit diesem Unternehmerding und wir würden irgendwie sowas machen mit so die Arbeitswelt verändern und Innovation und so, und dass der einfach noch am Telefon so zu mir gesagt hat, so Innovation, das könnt ihr doch gar nicht. Und da hat er sicherlich recht mit und wahrscheinlich ist das aber auf der anderen Seite genau das gewesen, was das Ganze so spannend gemacht hat, dass man eben an Dingen arbeitet mit einer absoluten Naivität. Aber ja, das waren sicherlich viele Zweifel am Anfang, die sich damit beschäftigt haben.
Wie schön, das heißt so, der krasseste Blocker, so schön aus dem Elternhaus, weil er meinte, da muss man für studieren, da muss man sich spezialisieren, also so dieser klassische Eltern-Erklär-Aspekt.
Also ich glaube, die größte Frage, die insbesondere ich, aber auch meine Mitgründerinnen bekommen haben, war immer, wann wir denn jetzt den Master anfangen. Wir haben einen Bachelor gemacht und dann quasi das Unternehmen gegründet.
Muss man doch jetzt auch machen.
Ja. Genau, und dann, das war irgendwie so die Frage, so ist ja nur so ein Übergangsding. Also wann ist das denn jetzt vorbei, dieses Projekt sozusagen? Ja, und es geht jetzt halt über 10 Jahre. Also es ist einfach, es hat nicht aufgehört. Und die Frage, ja, die war sehr, sehr präsent. Man muss dazu sagen, dass ich aus einem Haushalt komme, wo mein Vater selber nicht Unternehmer, aber Manager ist, das heißt viel in der Wirtschaft unterwegs ist, jetzt auch in mehreren Aufsichtsräten unterwegs, das heißt, der hatte schon einen Kontext zu dem, was wir da tun, und jetzt, so, wenn man jetzt nach vorne schaut, dann ist er ein total wichtiger Berater und Unterstützer von uns, ein Teil von so unserem Beirat, könnte man sagen, der auch immer wieder, ne, uns unterstützt, irgendwie die richtigen Antworten zu entwickeln oder die richtigen Fragen zu stellen. Also es hat sich total positiv entwickelt, aber da war schon ein großer Unglaube auch da, als wir das dann 2013, 14 so begonnen haben.
Gibt doch nichts Schöneres, als diese dann zu zerschlagen, ja, und mit warmem Stolz das Vaterherz in der Brust auszulöschen, quasi, die Zweifel. Und das wäre auch meine Frage, wie, was ist so für dich ein Geheimrezept, so Ängste für den Start oder Zweifel, was an Blockern oder auch Möglichkeiten in dir ist, zu überkommen? Was hast du da entwickelt für dich?
Also in diesem expliziten Kontext, gerade mit so den Vatererwartungen, ich glaube, das muss man wirklich versuchen, ganz explizit von sich zu trennen. Also da habe ich wirklich gemerkt, so, das hat mich sehr beschäftigt, so in meinen Abi und dann Universitätsjahren, und das habe ich irgendwie einfach Schritt für Schritt für mich so mental abgebaut, dass ich mich davon trennen kann und einfach sagen kann, ich mache so das, was mir gegeben ist, und da mache ich das Beste draus. Und ich glaube, so auf so einer generellen Ebene immer wieder festzustellen, dass halt das ganze Leben irgendwie so ein Experiment ist und man sich eigentlich einfach darüber freuen sollte, über so die Dinge, die man erleben darf. Und das schaffe ich auch nicht immer, aber wenn ich in diesen Modus komme, dann denke ich mir einfach, empfinde ich einfach so eine große Dankbarkeit für alles, was man so, wow, man durfte mal im Fernsehen sein, oder wow, man hat jetzt da irgendwie mit Menschen Gespräche geführt, die irgendwie 30 Jahre älter waren und die haben einem irgendwie zugehört. So. Und dann hat man so Momente, wo man dann denkt, so ja, okay, das ist, fühlt sich eher nach Zufall an, aber ich nehme das jetzt einfach mal so mit. Und ich glaube, so mit dem Mindset kommt man ganz gut durch, wenn man merkt, so, es passieren Dinge und man kann irgendwie das Beste draus machen. Damit fühle ich mich eigentlich immer ganz wohl, wenn ich mich so auf die Themen einlasse.
Schön. Finde ich auch tatsächlich ein ganz großer Motivator für Unternehmerinnen, die den Weg vielleicht gehen wollen und die sich inspirieren lassen, weil tatsächlich, also das muss ich auch sagen, das ist einfach so ein Geschenk, zu gucken, was hat man erlebt und wen durfte man sehen, treffen, whatever. Also das muss ich auch sagen, das macht es auch, finde ich, schwer, irgendwie zu überlegen, ob man nochmal was anderes macht. Also ich finde es dann irgendwie ganz schwer, so sagen, ja, ich gehe jetzt doch noch irgendwo mal Abteilungsleitung, irgendwo HR oder irgendwie, also ja, why, so. Aber gut, es geht ja dann auch um die Frage, wenn du ja beim New Work Heroes Podcast bist, die Frage, was sind deine Kompetenzen und was reizt dich? Und da ist halt die Frage, wenn du ein Ideenvulkan bist, der ständig neue Ideen hat und sie in die Welt bringst, dann bist du halt auch kein Angestellter, was völlig in Ordnung wäre, aber das für sich einfach zu wissen. Würdest du das sagen? Würdest du sagen, ja, ich bin Unternehmer, ich Vollblutunternehmer?
Also ich habe ganz oft immer mal gesagt, wenn wir so darüber gesprochen haben, dass ich mich so ein bisschen wie so ein Unfallunternehmer fühle, weil das nie geplant war. Also ich glaube, wenn man jetzt so irgendwie, weiß nicht, so Persönlichkeitstests machen würde, so üblicherweise, bin ich, glaube ich, nicht der Typ, der jetzt so sehr irgendwie Extremsport mag oder irgendwie auf große Risiken stehe oder
CrossFit.
So. Genau, das wäre jetzt nicht so die Welt, in der ich, also irgendwie ein Fallschirmsprung wäre jetzt, da würde es mir kein gutes Geschenk mitmachen. So. Und deswegen glaube ich schon, dass das für uns eher so ein Zufall oder ein Unfall war, dass wir irgendwie gemerkt haben, wir können aus diesem Uni-Abschlussprojekt irgendwie jetzt so ein Unternehmen machen und jetzt gucken wir mal, was passiert. Und jetzt gleichzeitig rückblickend, denke ich, ist es wahrscheinlich schon ein Ort, in dem ich mich sehr wohlfühle, eben weil man seine Ideen ausprobieren kann, weil man irgendwie Wirkung entfalten kann, weil man sich frei Dinge gestalten kann und immer wieder Neues lernt. Also es ist ja einfach nur ein konstantes Lernen und Ausprobieren. Und ja, damit fühle ich mich ganz wohl. Von daher, jetzt kann ich das gut sagen. Ich bin Unternehmer, sonst habe ich immer zumindest noch irgendwie versucht, das in den Kontext zu setzen, dass das jetzt nicht so das typische Thema für mich wäre.
Ja, ich meine, letztlich ist ja auch die Frage, wo kommst du her? Ne? Also wenn ich überlege, ich habe erstmal eine Raumausstatterlehre gemacht. Mein Vater wollte, dass ich das mache, weil das Familienunternehmen und so weiter. Es war irgendwie klar. Ich wollte Soziologie studieren. Ich wollte irgendwie an die Uni und ähnliches. Das habe ich auch kurz geschafft dann, aber naja, es ist so ein bisschen tatsächlich dann die Frage. Und wenn man dann merkt, so, man ist dann, kommt in so Angestelltenjobs rein und merkt aber, ah, man will das gar nicht, dann glaube ich, ja, es hat diese Frage, auf der Suche zu sein. Insofern großartig. Aber es, du, Quarterlife-Crisis kommt ja noch, also Weltreise, das, wenn die Kinder aus dem Haus sind, zack.
Gefühlt, wie gesagt, habe ich diese Zweifel, die, also vielleicht ist das auch schon einfach Teil so meines Alltags, aber ich glaube, Arbeit generell war für mich immer was Schönes. Also ich habe schon super früh, ich glaube fast mit, ich glaube mit 15 oder so angefangen, so mein erstes Praktikum zu machen, weil eben auch mein Vater sehr früh so war, so, dir ist langweilig, mach mal was. Und habe da in einer Werbeagentur so 2 Wochen im Sommer gearbeitet, aber relativ schnell erkannt, ist vielleicht auch das Positive dann an kreativer Arbeit, ach so, deine Ideen, die haben ja Wert. Also selbst als junges Kind so, da ging es irgendwie, weiß nicht, um Schokoriegel wahrscheinlich oder so, konnte man in einer Runde sitzen, man wurde gefragt, was würdest du denn jetzt dem da empfehlen? So, oder was wäre jetzt ein guter Spruch oder so, der das perspektivisch irgendwie dir schmackhaft machen würde? Und allein diesen Moment zu haben, so, okay, krass, Kreativität ist nicht nur irgendwie eine dumme Idee, sondern da kann was draus entstehen und andere können das wertschätzen. Du kannst quasi Wert kreieren durch deinen Kopf. Das habe ich sehr früh erlebt und dann auch nie wieder aufgehört. Also seitdem liebe ich Arbeit, also egal in welcher Form. Ich mache das einfach enorm gerne und habe immer das Gefühl, damit kann man was verändern und bewegen.
Ah, ganz toll, weil das führt uns direkt in den nächsten Schritt der Heldenreise. Die Metamorphose, die Frage des Wandels, die Frage, wann hast du dieses Elixier des weisen Zauberers, des Magiers in die Hand bekommen, wann hast du das Schwert aus dem Stein gezogen, sozusagen, ne? Was war so dein dieser Turning Point für dich? Ist das schon so einer?
Ja, oder? Sicherlich. Also das war sicherlich schon ein Moment, wo ich ja natürlich total dankbar bin für die Personen, die da in dieser Agentur gearbeitet haben, dass die einen da so integriert haben. Ich meine, jetzt, wenn man sich so vorstellt, man hätte irgendwie einen Schülerpraktikanten, dann würde ich jetzt als Unternehmer erstmal viel Arbeit sehen und wenig so Wertschätzung irgendwie wahrscheinlich und Einbindung irgendwie als ersten Gedanken im Kopf haben. Da bin ich sehr dankbar für. Und dann habe ich nach dem Abi ein FSJ Kultur gemacht. Ich frage mich, ob es das heutzutage noch gibt. Das war noch so Zivildienst.
Freies soziales Jahr.
Genau. Da habe ich in so einem Konzerthaus gearbeitet in Heidelberg. Und das war auch total toll, aber generell war das irgendwie so organisiert, dass man ganz viel immer so Art so Seminare hatte mit eben anderen, die dann in dem gleichen Bundesland eben so ein kulturelles Jahr gemacht haben. Und auch da gab es Verantwortliche, ähnlich wie dann in dieser Agentur, die sich vorgenommen haben, diesen Moment zu nutzen, um einem quasi so die Bandbreite von kulturellen oder kreativen Elementen zu zeigen. Das heißt, wir hatten dann irgendwie ja Architekten dabei für einen Tag auf diesem Seminar und die haben dann irgendwie ihre Kunst erklärt und mit uns da Dinge gemacht und dann war es irgendwie Film und Musik und so weiter. Und man hatte irgendwie so die Möglichkeit, in alles reinzuschauen und immer wieder so zu entdecken, was man so selber da reinbringen kann. Und das hat, glaube ich, bei mir nochmal viel bewegt, irgendwie zu sagen, ich möchte einen sehr viel kreativeren Output irgendwie generieren, als jetzt einfach, weiß ich nicht, wie alle anderen dann irgendwie BWL zu studieren oder sonst irgendwas zu machen. So. Und das hat mich sehr verändert, glaube ich, dieses Jahr und hat dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel nach Berlin gezogen bin, dann hier studiert habe und dann eben vielleicht auch eher einen kreativeren Arbeitsweg so gegangen bin, ja.
Wie toll. Wie bist du da angekommen? Hast du dich da beworben oder war das eine Empfehlung oder war irgendwie?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, dieser Funke von dem so Arbeiten und Dinge erleben hat mich dazu geführt, dass ich dann so zur, ja, das war noch vor der Abi-Zeit, gesagt habe, ich würde gerne eigentlich mal so Radio ausprobieren. Also ich hätte so voll Lust, irgendwie mal Radio zu machen. Dann habe ich so einen Ausbildungsradio oder so ein Internetradio gefunden. Ich glaube, das war sogar von der evangelischen Kirche in Frankfurt, wo ich groß geworden bin. Und habe dann da in so einem Internetradio quasi so eine Sendung durfte ich dann so moderieren und entwickeln. Und habe mich da quasi so ein bisschen reinbewegt. Und die hatten auch so eine Stelle und haben mich quasi dann drauf gebracht, so zu schauen, was gibt's denn da noch? Und ich habe dann direkt geguckt, okay, was interessiert mich gerade besonders? Und da war irgendwie das Thema so Musik und Musik produzieren und so weiter noch irgendwie ein größeres Thema in meinem Leben. Und so bin ich dann da gelandet bei dem in Heidelberg, bei diesem Konzerthaus, ja.
Sehr schön. Also machen, interessieren, Ideen entwickeln, wunderbar. Lass uns gerne mal auf Entrepreneur zu sprechen kommen. Gegründet 2013,
ja.
Aus der Uni quasi, du sagst, mit deiner jetzigen Frau, damals war zu zweit oder war der immer zu dritt?
Wir waren mal zu fünft, weil das tatsächlich, also ich habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert an der Universität der Künste hier in Berlin und dieses Studium hat so besonders, dass das letzte Semester immer so ein Praxissemester ist, wo man ein Projekt umsetzt und dann muss man das groß präsentieren auf einer Bühne und dann kriegt man da Noten für und so weiter und so fort. Das heißt, es war eigentlich schon so die ganzen Jahre klar, weil du das immer gesehen hast von den Jahrgängen davor, so okay, da muss ich irgendwie was, da will ich irgendwie was reißen, so das soll irgendwie was Besonderes sein. Und wir waren dann so ein so Uni Lernen und Freundeskreis irgendwie, wo wir dann so gesagt haben, okay, wir machen das irgendwie gemeinsam. Und haben dann quasi Intrapreneur als Studentenprojekt gegründet, eigentlich nur um diese 6 Monate zu machen und dann quasi so ein Projekt umzusetzen. Und dann, wie gesagt, ist das so aus Zufall und Unfall davon weitergelaufen und von den 5 Personen sind dann 3 geblieben. Und 2 haben uns dann, einer direkt und dann einer ein bisschen später dann verlassen. Mhm. Genau, wie das da manchmal so ist in so Gründergeschichten.
Absolut, die sind bunt, die sind laut, die können auch blutig werden. Nein, ja.
In dem Fall aber tatsächlich auf jeden Fall, nicht, zum Glück.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, sie können auch zu neuer Liebe führen, wie du dann schon gesagt hast, sehr schön. Wie habt ihr gestartet? Also ich hab so ein bisschen recherchiert, es ging ja noch um das ganze Thema Social Impact viel. Mhm. Ja, ich glaube, also vielleicht ist es gar nicht weniger geworden, aber es hat sich einfach so ein bisschen verschoben. Ja. Also ihr habt, dafür seid ihr angetreten. Wie
hat sich das entwickelt? Das war spannend, weil das so irgendwie die Zeit war, wo es so angefangen hat mit so Sozialunternehmertum als Thema überhaupt in Deutschland. Also ich kann mich noch so an so erste Konferenzen erinnern in Potsdam, da beim Hasso-Plattner-Institut, wo es so darum geht, was ist eigentlich Social Impact und was macht Mohamed Yunus eigentlich und wie kann man irgendwie so mit unternehmerischem Denken sowohl soziale als auch nachhaltige Themen eigentlich verändern. Und das hat uns sehr interessiert und wir haben da irgendwie gemerkt, da passiert irgendwie was Neues und haben uns aber gefragt, wie kann man das denn jetzt übertragen auf große Organisationen, weil die haben ja eigentlich viel mehr Wirkung zu entfalten und haben uns dann damit beschäftigt und so unser erstes Projekt damals war für die Rewe-Gruppe, das war unser Uni-Abschlussprojekt quasi damit Intrapreneur, für Penny, für den Discounter Penny, die Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Das war eine relativ große Nummer, total spannende
Erstkunde.
Geschichte, ja, weil das so richtig Kaltakquise at its best war, irgendwie mit E-Mails schreiben an den Chef und der fand irgendwie die E-Mail lustig und hat das weitergegeben und so landeten wir dann da irgendwie in Köln und haben da irgendwie in schlecht ansitzenden Anzügen irgendwie versucht zu erklären, was wir da jetzt vorhaben, ohne zu wissen, was wir da machen. Aber es war ein total spannendes Projekt und dann hat sich das danach immer weiter eben in Richtung Personal und Kultur entwickelt, weil wir gemerkt haben, wir haben da tolle Dinge entwickelt, aber die werden nicht umgesetzt, weil es da intern so viele Barrieren gibt, die tolle, innovative Lösungen quasi aufhalten anhand von Strukturen, die falsch sind, der Kultur, die das nicht unterstützt, der falschen Menschen an den falschen Orten, die nicht in ihren Stärken sind etc. Und deswegen, das hat uns dann einfach mehr, so glaube ich, einfach bewegt, das dann aufzuräumen, so wie so als Blockade für mehr Social Impact eben das Thema Kultur und Personal nochmal stärker aufzuwühlen.
Ja. Und auch interessant, ne, weil die Universität der Künste, die UdK in Berlin, ich meine, bringt viele Digital Innovator hervor, ehrlicherweise, viele, viele Gründer, die ich kenne, viele in der UdK gemacht, aber das ist jetzt nicht der klassische Personaler-Studiengang mit Psychologie und Co., also dann der künstlerische Blick drauf quasi oder der andere Blick drauf, also hat das auch so Momente der Veränderung dann bewirkt, das angeleitet oder?
Also ich glaube, klar, du kommst ja aus so einem kommunikativen Perspektive und das spielt natürlich, wenn du mit Menschen arbeitest, in welcher Form auch immer, eine große Rolle. Und wir hatten natürlich einen großen Anteil, der sich stark so mit Innovationsmanagement und neuen Methodiken, das war dann so die Zeit von Design Thinking und Co., irgendwie beschäftigt hat. Und gerade dieses Denken in Experimenten, in Prototypen, Dinge iterativ betrachten, das war ja alles damals komplett neu. Und wenn es dann vielleicht in der Technikabteilung oder im Tech-Bereich, IT-Bereich schon irgendwie ein bisschen da war, war das im Personalbereich so, wovon sprecht ihr? Und das hat viele Türen geöffnet damals, also da einfach wirklich neue Wege zu gehen, neue Denkweisen irgendwie in diese Welt zu bringen. Das war sehr, sehr spannend, ja.
Ah, super. Ja, also genau der Sweet Spot zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich erinnere mich auch sehr gut an die Zeit, weil ne, du schon auch von Hasso-Plattner sprachst, so die ganzen Gründungen, die aus der D-School dann hervorgingen und Co. Ich glaube, Dark Horse Consulting ist ja auch Teil des Shift Collectives, was ihr gegründet habt. Kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist so diese Zeit. Und ich finde es auch sehr schön tatsächlich, wenn man sich so umguckt. Ich sagte schon, befreundeter Wettbewerb. Also die Welt ist, glaube ich, die Projektlandschaft in Deutschland und die Organisationslandschaft ist groß genug. Wir könnten nochmal so viele Beratungen gebrauchen, weil es einfach so viel zu tun. Mhm. Ja, insofern es ist einfach großartig zu sehen, wenn das dann so wächst und kommt, also wunderbar. Was würdest du sagen, also nochmal das Thema Wandel, Veränderung, also dieser schrittweise, das Reinwachsen in neue eigentlich Servicefelder und Arten, wie ihr dann gearbeitet habt, also wahrscheinlich auch immer interdisziplinär und mit verschiedensten Ansätzen, vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, was hast du da gelernt, auch mit dem Team zusammen, was war da die Genese?
Also ich glaube, den Gedanken hatte ich vorher schon, aber ich würde sagen, das größte Learning, was man hat als Unternehmer, gerade wenn man dann anfängt, eher so mit anderen Unternehmen zu arbeiten, dann dementsprechend mit anderen Führungskräften, Abteilungsleitern, ist so diese plumpe Erkenntnis, dass die alle nur mit Wasser kochen und dass man vor nichts jetzt den größten überbordenden Respekt haben muss, sondern dass eigentlich alle nach der besten Lösung im besten Fall suchen. Und ich glaube, gerade wenn du dann so 24 bist und da irgendwie das erste Mal durch solche Flure läufst von irgendwelchen großen Unternehmen und vorher nie wirklich in der Form gearbeitet hast, dann hast du da enormen Respekt davor, was da passiert. Und das haben wir, glaube ich, über die Jahre immer weiter nicht abgebaut im Sinne von uns benommen wie sonst wäre, sondern abgebaut im Sinne von wir können hier was beitragen und wir können irgendwie neue Wege gehen. Und ich glaube, das hat total viel dann für uns auch wieder verändert, zu merken, so das kann ja Einfluss haben, damit können wir was tun. Das haben die so vielleicht noch gar nicht gesehen. Und das haben wir, glaube ich, viel genutzt. Und natürlich den Vorteil, dass wir halt überhaupt nichts wussten über diesen Bereich. Also ich weiß nicht, was so die damals wissenschaftlich beste Feedback-Lösung ist zum Beispiel oder das beste Performance-Modell. Ich weiß halt nur so, da haben irgendwie Mitarbeiter Probleme und die fühlen sich nicht wohl und das sind irgendwie Bedürfnisse, die ich quasi sozialwissenschaftlich erheben kann und dann kann ich mir aus einer Design-Thinking-Perspektive beispielsweise neue Lösungen entwickeln, die können passen oder die können nicht passen. Und ich glaube, so dieser Perspektivwechsel immer auch aus anderen Kontexten irgendwie Dinge mit reinzubringen, das hat uns damals total viel geholfen, da Bewegung reinzubringen in den Bereich, ja.
Sehr schön. Oh, muss ich unbedingt ein bisschen pondern und paraphrasieren, weil große Freude, große Liebe. Ich muss sagen, ich habe, dadurch, dass ich Autodidakt bin und nie ein vernünftiges Zertifikat, einen Abschluss, einen Master, eine Dissertation, eine Habil, whatever, aber tatsächlich vom Wissensstand her locker mit Doktoranden und auch, also wo man auch merkt, dass Kolleginnen aus den Universitäten dann auch leider in Elfenbeintürmen eingeschlossen sind. Also auch wenn sie es noch so sehr versuchen rauszukommen, merkt man doch sehr schnell, krass, ich habe 15 Jahre Projekterfahrung und weiß mehr als fast sie alle zusammen. Also ist ein bisschen sehr arrogant jetzt, aber ehrlicherweise muss ich dann schon sagen, da ist ganz viel dran. Also wenn du ein paar Jahre Projektarbeit gemacht hast, weißt du einfach, was so eine Methode wirklich wert ist, ja. und wie du sie anwenden kannst. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich trotzdem und also nun wirklich viel, viel Erfahrung, aber ich komme immer wieder an diesen Punkt, dass mich Menschen angucken und sagen, ja, aber das hast du doch gar nicht studiert. Also, oder, also das hast du, das kannst du doch gar nicht wissen. Also mit so einer absoluten Selbstverständnis so, also du bist nicht qualifiziert. Hast du das auch immer noch?
Also haben wir auf jeden Fall auch des Öfteren erlebt. Ich glaube, das ändert sich schon auch ein bisschen mit dem Alter. Also ich glaube, so früher haben wir da sehr viel bewusst auch mit kokettiert und das stark gespielt.
Ne, genau. Und so
aus Berlin. Wir hatten auf jeden Fall eine Headline auf unserer Website, wo immer stand, wir sind die Neuen. Und das wirklich so sehr klar irgendwie damit rausgegangen sind. Das ist jetzt natürlich mit Mitte 30 dann nochmal ein bisschen was anderes. Das kann man jetzt vielleicht nicht mehr so sagen. Da gibt es jetzt andere, die Neuen sind. Aber klar, ich meine, diese Punkte kommen immer mal wieder auf. Ich glaube, jetzt gerade in der Situation, wo wir jetzt sind mit Intrapreneur, machen wir sehr viel eigene Forschung. Also es macht einfach total viel Spaß, sich wieder damit auseinanderzusetzen, was sagen denn Daten und Evidenzen, weil ich eben merke, dass in dem Bereich, insbesondere in dem Personalbereich, das zu wenig passiert und ganz viel eher so nach menschlichem Gefühl läuft und gar nicht jetzt unbedingt immer, geht nicht immer ums Wissenschaftliche, sondern auch einfach um Daten, also Verständnis für Daten zu haben. Mittlerweile können wir ja so viel messen in Unternehmen und haben irgendwie People Analytics Tools, hat ja fast jetzt auch jedes Unternehmen, aber die mal richtig zu nutzen, mit denen zu arbeiten, die auszuwerten und dann irgendwie Kreativität drauf zu schmieren, das passiert viel zu wenig. Und das nehmen wir uns jetzt wieder sehr mit auf. Also haben auch bewusst unser Team dahin auch nochmal stärker gestärkt, eben Datenkompetenz und wissenschaftliche Kompetenz damit reinzuholen. Ja.
Okay, das wäre jetzt sozusagen die Ausarbeitung in die Kompetenz, also in das, was ihr an durch die Erfahrung entwickelt und auch rausbringen könnt an Expertise. Das muss ich auch sagen, 100% habe ich auch noch und nöcher. Nur, ich lasse dich da noch nicht ganz raus, dieser Kampf mit diesem selbstverständlichen, auch vielleicht dieser deutschen Haltung, du hast das Zertifikat nicht, du kannst hier doch eigentlich gar nicht helfen. Was entgegnest du, wenn du das in Teams siehst oder bei Kunden, wo ihr in so Transformationsprojekte eingebunden seid, wo dann erstmal so eine Abwehrhaltung kommt?
Ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu finden, wo das der Fall war. Also es passiert auf jeden Fall sehr viel weniger als irgendwie noch vor 5, 6, 7 Jahren. Also deswegen, so ganz in meinem Alltag steckt das nicht. wo ich das mehr bemerke, spannenderweise, ist, wenn man sich beispielsweise Ausschreibungen, also öffentliche Ausschreibungen anschaut, was sicherlich auch so ein Thema ist, wo ich noch mehr Interesse dran hätte, irgendwie eben vielleicht auch Bezug auf die Wirksamkeit, die mich so beschäftigt, mal nochmal stärker Einblicke zu bekommen. Da merke ich oft, dass ich mir denke, so, das macht keinen Sinn. Also was ihr da vorschreibt, was ihr euch wünscht, was euer potenzieller Partner alles mitbringt, das ist fast nicht möglich. Und selbst wenn es möglich wäre, würde es euch wahrscheinlich nicht garantieren, dass das Ziel besser erreicht wird. So, und da merke ich, dass mich das frustriert. Also dass ich so denke, so, warum ist das so? Und kann das nicht auch anders sein? Und bei vielen anderen Feldern würde ich aber schon sagen, dass es da schon auch eine positive Entwicklung gibt. Also dass es irgendwie eine größere Offenheit gibt, irgendwie, wenn das Thema stimmt, ne, und der Kontext stimmt, da auch irgendwie vielleicht jetzt nicht so sehr auf Zertifikate zu achten, sondern eben stärker auf, ja, Kompetenz, vielleicht auch Erfahrung hier und da, aber im besten Fall auch auf Experimentierfreude, sich mal Dingen zu öffnen.
Ich muss sagen, ich nenne das mittlerweile Umsetzungsintelligenz. Also die Frage, sich eine Methode anzuschauen, zu gucken, okay, da sind Sprints vorgeschlagen, da sind Artefakte wie Backlogs vorgeschlagen oder man macht irgendwie Daily Stand-Ups oder so. Aber die Frage ist, was macht jetzt für uns Sinn? Und zu gucken, wir sind durch eine Journey gegangen, wir haben verschiedene Lernerfahrungen gemacht, wir haben uns persönlich weiterentwickelt, wir haben ganz viel Feedback-Kultur gemacht. Was davon können wir, was macht für uns Sinn? So, und da... Das kannst du ja nur entwickeln, wenn du dir Erfahrung sammelst mit neuen Methoden, mit neuen Erfahrungen. Und für mich sind gute Teams die Teams, die sich immer wieder neu einlassen und die sich immer wieder neu hinterfragen und die sich immer wieder auf Lernerfahrung einlassen und ihren Horizont erweitern. Ja? Und möglichst rauskommen aus ihren Silos und auch hinterfragen, wie die Struktur aussieht, was zugegeben in Konzernen oft einfach ganz schwer möglich ist, weil es gibt halt die UX-Designer aus dem Brand, die dir die Vorgaben machen oder die Architekten, die unbedingt dann das sagen müssen. Also es ist ja nach wie vor unglaublich, unglaublich verschachteltes Silo-Denken. Aber ja, also da merke ich, das ist so, das treibt mich ganz stark an, wenn ich mit Teams arbeite, ich sage so, probiert doch jetzt mal aus. Und dieser Wert des Ausprobierens, also zu merken, dass ich in diesem Experiment, in diesem gemeinsam, ich habe da ein neues Datenanalyse-Tool, wir können damit Teamzufriedenheit oder Engagement neu betrachten und wie können wir das mit umsetzen, da dann dran anzusetzen, das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen traurig, dass dieser Erfolg, auch wenn er noch so klein ist, nicht so richtig gesehen wird. Also, dass man sagt, es wird nicht bewertet, weil es ist halt kein abgeschlossenes Zertifikat oder es ist kein Big Bang Release von einem Projekt oder ähnliches. Aber da muss ich sagen, hätte ich manchmal gerne mehr Feingefühl von Projektteilnehmenden meiner Kunden, dass sie sagen, ja, da haben wir eigentlich viel geleistet. Wir haben was Neues gelernt, wir sind da gescheitert, wir haben irgendwie, weißt du so, also das.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Also ich würde sagen, also du sprichst ja auch so ein bisschen das Thema an, dass zumindest die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, dass ja Dinge oft dogmatisch so gesehen werden, ne? Wenn da irgendwie tolles Label drum steht, dann ist es irgendwie mehr wert als was anderes. Und ich würde schon echt sagen, in den letzten 10 Jahren, das habe ich oft erlebt. Also ich glaube, wir könnten jetzt zusammen wahrscheinlich so eine Historie von so den typischen so Buzzwords und Dogmen der letzten Jahre irgendwie aufarbeiten. Aber ich würde schon sagen, ich finde jetzt gerade in den letzten 1-2 Jahren sieht das irgendwie anders aus. Also ich nehme das nicht mehr so dogmatisch wahr. Ich habe auch das Gefühl, so alle haben das so jetzt so durchlebt und auch auf Unternehmensseite verstanden, dass jetzt irgendwie das Agile oder das Design Thinking oder was auch immer, die Holacracy, whatever, dass das alles nicht irgendwie die Geheimrezepte sind, die sie sich so erhofft haben, sondern dass man irgendwie selber remixen muss und für sich selber gucken muss, was passt. Und das finde ich total angenehm, weil nichts nervt mich mehr, wenn wir versuchen, irgendwie in so eine Box zu passen, weil die irgendwo mal jemand in irgendeinem Magazin gelesen hat und das muss jetzt genau das sein und dann werden wir alle glücklich und so. Das hat mich schon immer sehr gestört und deswegen freue ich mich da total, dass wir vielleicht, also wäre jetzt meine Prognose, dass wir vielleicht in eine etwas weniger dogmatische Zeit vielleicht so reinrutschen. Das fände ich schön.
Ja, ich glaube auch, es ist, das kann ich unterstreichen. Ich merke auch, dass so ein Gefühl vorherrscht, wir müssen ja. Also es ist jetzt, die Pandemie hat gezeigt, wenn wir nicht von heute auf morgen hybrides Arbeiten oder remote Arbeiten beherrschen oder uns zumindest damit auseinandersetzen, also wir müssen. Ne? So, ich meine, ich will jetzt nicht dieses Wort müssen, das ist eh ein problematisches Wort, in den Vordergrund stellen, aber wenn von außen halt Zwänge kommen, wo du sagst, wir, wenn wir nicht darauf reagieren, dann wird das mit uns gemacht sozusagen und wenn du nicht vorne dabei sein willst, um zu innovieren, das ist ja die Frage, ne? Ob man, wo will man sein, ne? Will man getrieben werden oder will man auf der Welle reiten sozusagen? Da glaube ich, gibt es Offenheit. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin gerade ein bisschen gebeutelt, weil bei dem einen großen Projekt, wo ich jetzt unterwegs bin, bei 50 Hertz, das ist so ein Agile Construction Projekt, wo es um Tiefbau geht. Und ich habe halt mit Tiefbauern und Ingenieuren zu tun auf der Baustelle. Das ist wirklich ganz speziell. Mhm. Und das sind die Maulwürfe, die quasi auf dem Bau, eigentlich großartig, also das Experimentierfeld zu haben, ist super, weil wenn es da funktioniert, so, das ist so ein typisches, so ein Projekt, wo man sagt, wenn Agilität da funktioniert, dann und es funktioniert eben, insofern bin ich wahrscheinlich gerade ein bisschen gebeutelt mit so Gegenwind und sonst was. Aber es war auch Teil der Heldenreise aus der Metamorphose, deswegen, aber wir gehen weiter. Wenn du mal schaust, was dir so begegnet, du hast es gerade auch nochmal gesagt, was ihr im Bereich Data und Performance-Analyse und etc. Gemacht habt, lass das gerne mit einfließen. Ich will trotzdem nochmal auf die Person Carsten zu sprechen kommen. Was ist so bei dir so ein Endgegner, wo du merkst, da kommst du manchmal an Grenzen? Also da arbeitest du an dir. Also das ist so, ne, der innere Schweinehund, aber auch so Dämonen, wo du sagst, die flüstern dir manchmal Sachen ein, wo du merkst, das tut dir nicht gut. Wenn du da was teilen magst, würde mich das sehr freuen.
Frage. Also am leichtesten fällt es mir gerade so in Reflexion aufs Unternehmersein, weil man, und das ist ja wahrscheinlich ganz normal, ne, wie wenn man irgendwie sagt, also üblicherweise ist es ja so, man hat irgendwie eine Profession und versucht da anderen Menschen bei zu helfen und macht es bei sich selber oft am schlechtesten. Und das erlebe ich auf jeden Fall viel, also irgendwie mit anderen Führungskräften an deren Führungsverhalten und deren Führungsprinzipien zu arbeiten und selber ganz oft mich zu fragen, so mache ich das eigentlich gut? Also führe ich eigentlich mein Team richtig? Mache ich die richtigen Dinge? Nehme ich mir genügend Zeit für das Richtige und nicht für das Falsche? Das ist auf jeden Fall was mich immer beschäftigt und was sicherlich auch eine Rolle ist, in die wir gerade noch sehr viel stärker reinwachsen, weil wir eigentlich jetzt erst seit, würde ich sagen, 2-3 Jahren wirklich konstant ein größeres Team haben, was wir managen oder begleiten dürfen.
Wie groß seid ihr?
Wir sind jetzt 12 Mitarbeiter bei uns im Team und haben da in den letzten Jahren eigentlich, glaube ich, so einen total schönen Prozess halt gehabt von Menschen, die eher auch als Werkstudierende bei uns gestartet haben und dann nach dem Studium eingestiegen sind und jetzt total die festen Rollen irgendwie tragen und so. Und das merke ich und daher steckt halt aber auch dieses Thema drin, ne? So gerade, ich glaube, das kennt jede Führungskraft, diese Herausforderung, diese Führungsarbeit ernst zu nehmen und gerne zu machen, da irgendwie einen Flow für sich zu finden und gleichzeitig sich da eben nicht so sehr als Held zu verstehen, sondern ich helfe da jetzt dieser Person, das ist irgendwie so meine Lebensaufgabe, weil eben natürlich im Arbeitskontext total normal ist, dass Menschen sich auch neue Arbeitgeber suchen und neue Wege machen. Ne? Und ich glaube, dass die letzten 10 Jahre mussten wir immer so sehr auf einem harten Weg lernen. Ist ja auch total normal, gerade im Beratungskontext und in der Altersgruppe, in der wir einstellen, dass da Bewegung ist. Aber so zu merken, das ist fast so schmerzhaft wie so eine Beziehung, die endet. Und das zu verstehen, zu verarbeiten und irgendwie herauszuarbeiten, was ist so meine Identität als Führungskraft und wie gestalte ich die, das finde ich sehr, sehr spannend. Ist auf jeden Fall kein abgeschlossener Prozess, wahrscheinlich auch nie, der einen so beschäftigt. Und das bezieht sich aber auch systemisch auf die gesamte Organisation Intrapreneur. Also was für ein Arbeitgeber wollen wir sein? So wie viel von dem, was wir predigen oder erzählen oder teilen, leben wir eigentlich selber? Und wo sind so unsere eigenen blinden Flecken vielleicht? Und wie gehen wir damit um, wenn die aufgedeckt werden? Finden wir das gut? Wollen wir die verändern? Oder sind wir eigentlich genauso wie jede andere Organisation auch, wo wir die dann irgendwie so versuchen zu verstecken und das immer wieder zu reflektieren? Das finde ich total spannend. Und das bewegt mich auf jeden Fall immer wieder.